Barbara Welter-Böller, Fachschultalk. Pferde, Wissen, Leidenschaft. Barbaras Erfahrungsschatz. Eine Podcast-Reihe mit Barbara Welter-Böller und Marion Pilipp.
Hallo und schön, dass du, liebe Barbara, aber auch ihr, liebe Zuhörer, wieder dabei seid. Und ich fange mal mit einer Frage an, nämlich: Kennt ihr diesen Moment im Stall? Man reitet vielleicht schon seit Jahren und man fühlt sich eigentlich sicher und weiß, was man tut. Und dann kommt wieder so ein Tag, wo gar nichts klappt und man sich fragt, warum fange ich hier eigentlich gefühlt immer wieder bei Null an? Und dass solche Veränderungen passieren, darüber möchte ich heute mit Barbara sprechen. Und wir schauen uns an, was der Unterschied zwischen einem echten leistungssteigernden Training ist oder eben einem erhaltenden Training und natürlich Reha und wie Reiten mit anderen Sportarten vielleicht doch ein bisschen verglichen werden kann. Schön, dass du da bist, Barbara.
Ja, gerne, ich freue mich.
Also im Stallalltag, da schmeißen wir ja oft so Begriffe durcheinander. Ich trainiere heute oder ich bewege nur ein bisschen oder wir machen jetzt Reha. Also alles oft durcheinander. Und würdest du uns das so ein bisschen auseinander dividieren, weil da liegen ja eigentlich Welten dazwischen. Wie würdest du jetzt zum Beispiel das echte Aufbautraining, also ein leistungssteigerndes Training, jemandem erklären?
Ein Training ist ein, setzt ja ein Ziel voraus. Und auf dieses Ziel trainiere ich. Das heißt, ich will eine Bewegungserweiterung des Pferdes, ich will mehr Kondition haben, ich will mehr Kraft haben, mehr Faszienspannung. Also das ist ein Ziel, auf das ich systematisch und logisch hinarbeite. Das heißt nicht das Erhaltungstraining, ich reite jeden Tag um den Dorfteich, sondern jetzt will ich eine Leistungssteigerung. Und diese Leistungssteigerung unterliegt gewissen Gesetzen, die ich aber beachten sollte. Und wichtig ist, ein Training, was eine Leistungssteigerung hervorrufen soll, sollte mindestens jeden Tag, jeden dritten Tag stattfinden. Nicht jeden Tag, um Gottes Willen, aber ich muss einen Trainingszyklus erstellen von jedem dritten Tag einen überschwelligen Reiz. Und das muss ich mir genau überlegen, ob ich das kann. Also wenn ich jetzt irgendwo als Osteopathin in einen Stall komme, wo nur eine Wiese zur Verfügung ist oder ein nicht passender Reitplatz ohne Trainingsmittel, ohne Kappzaum, ohne Longe oder so und der Reiter sagt, er trainiert sein Pferd, und ich frage ihn, was hast du denn oder sie für Trainingsziele? Wie sehen die denn kurzfristig, mittelfristig, langfristig aus? Was ist langfristig das Ziel? Dann ist das nicht immer so durchdacht. Und es sind auch nicht immer die Möglichkeiten. Allein wenn ich schon einen schlechten Boden habe oder wenn ich wetterabhängig bin, kann ich eigentlich von einem kontrollierten Training nicht sprechen. Also ich muss die Möglichkeit haben, jeden dritten Tag einen überschwelligen, kontrollierten Reiz zu setzen, wenn ich eine Leistungsverbesserung haben möchte. Und ich muss schauen, hat das Pferd die internistischen, die orthopädischen und die neurologischen Fähigkeiten, um überhaupt in ein Training genommen zu werden? Wenn das nicht ist, spreche ich ja eher von einem Reha-Training, von einem Management, von einer Behinderung. Aber wenn ich jetzt so ein junges Pferd habe und so, okay, ich will den trainieren, dann brauche ich einen Plan. Und der muss fürs Pferd systematisch und logisch aufgebaut sein.
Da ist schon ganz viel drin. Du hast jetzt ja gesagt, man braucht ein Ziel. Das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Das hat man in der Reha ja auch. Aber wenn man eben im Aufbautraining ist, was muss denn im Körper passieren, damit wir von einer Leistungssteigerung sprechen? Wann merke ich denn, ich trainiere richtig?
Also ich muss einen überschwelligen Reiz setzen in dieser Trainingseinheit. Und der überschwellige Reiz ist entweder über den Umfang, ich reite länger oder lasse das Pferd länger laufen, oder über die Intensität zu steigern. Sagen wir mal, ich springe jetzt 10 Sprünge statt 6 oder ich habe das Tempo erhöht. Ich galoppiere in einem größeren Tempo. Also die Intensität oder der Umfang macht die Steigerung und die muss ich halt auch immer so anpassen, dass das Pferd mit seinem Körper folgen kann. und ich es nicht überfordere. Ich muss, wenn ich einen Überschwellenreiz setze, muss ich Kollagenstrukturen im Körper, das hört sich blöd an, aber ich muss sie verbrauchen, genauso wie Muskelproteine, damit das Pferd aus der Komfortzone kommt. Weil sonst sagt der Körper, ja, wenn alles gleich bleibt, dann bin ich ja fit. Ich will aber ein 2.0 haben. Also muss ich durch meinen überschwelligen Reiz so arbeiten, dass es zu einem Verschleiß kommt von Kollagen und Muskelproteinen. Also Kollagen für die Faszien, Muskelproteine für die Muskeln. Und dann muss ich Zyklen genau im Kopf haben, wie diese von mir, ja, ich sage jetzt abgebauten Kollagene und Muskelproteine, in welchem Zyklus die sich dann wieder aufbauen, dass es zu einer Superkompensation kommt. Die Superkompensation ist, dass das Pferd nach 72 Stunden, wenn es ein normaler überschwelliger Reiz ist, mehr Muskelproteine und eine höhere Kollagenfaserstruktur in der Sehne hat. Und da geht es darum, wenn ich jetzt Dienstag um 12 Uhr einen überschwelligen Reiz setze, dann passiert in den nächsten 24 Stunden der Abbau der Kollagene und der Muskeln. Würde ich also mittwochs um 12 Uhr wieder einen überschwelligen Reiz setzen, dann trainiere ich in ein schwaches Gewebe, was eben noch nicht mal so stabil ist wie am Dienstag um 12. In den nächsten 24 Stunden adaptiert der Körper und sagt, okay, wir müssen aufbauen. Und das passiert mit so einer kleinen subklinischen Entzündung. Das kennst du auch vielleicht nach dem Joggen, so nach 48 Stunden, fühlt man sich, die Gelenke sind ein bisschen geschwollen und irgendwie hat man Ermüdung und es ist so, ja, wie so eine kleine Arthritis, sage ich jetzt. Also subklinisch, aber trotzdem, man merkt, der Körper arbeitet. Das wäre Donnerstag um 12. Wenn ich jetzt Donnerstag um 12 wieder einen Überschwellenreiz setze, dann würde ich in ein Gewebe trainieren, was eine positive, sage ich jetzt mal, Entzündung hat, was ja noch gar nicht fertig ist, was diesen Reiz, den ich Dienstag um 12 gesetzt habe, verarbeitet. Und das arbeitet auf Hochtouren. Und erst danach stabilisiert sich das Gewebe, also Muskeln und Faszien, auf ein höheres Niveau. Also vor Freitag dürfte ich gar keinen Überschwellenreiz setzen. Und dann hängt es natürlich auch immer von der Stärke des Überschwellenreizes an. Wenn ich jetzt ein Viertagesturnier geritten bin, in Aachen, tue ich nicht, aber wenn, dann müsste ich mindestens 8 bis 10 Tage ein Minustraining machen, damit sich alle Strukturen erholen, weil auch die Gelenke über zu viel Druck an Hyaluronsäure, an Synovia verlieren und die müssen sich auch aufbauen. Das passiert am besten dann im Schritt als schwunglose Gangart mit Zwei- und Dreibeinstütze. Das ist für die Gelenke das Beste.
Da muss ich gar nicht mehr so viel nachfragen. Da war schon ganz viel drin, Barbara. Super. Wenn wir jetzt dieses leistungssteigernde Training so ein bisschen einmal beiseite lassen, weil es gibt ja auch viele Zuhörer, die vielleicht ein älteres Pferd haben, was sich gar nicht mehr so viel verändern soll, wo die einfach sagen, ich will den einfach noch lange möglichst so fit halten, wie er jetzt ist und eigentlich den Zustand so ein bisschen erhalten, statt noch ganz groß zu verändern. Da kann man aber auch nicht sagen, man ruht sich aus und macht immer nur das Gleiche. Und man ist ja auch noch nicht im Bereich Rehabilitation. Was machen denn solche Pferdebesitzer oder Reiter, wenn man sagt, ich will es eigentlich so haben, ich habe vielleicht auch mal Angst, was zu viel zu machen, oder das Pferd hat vielleicht schon die ein oder andere Vorerkrankung. Wie unterscheidet sich denn jetzt so ein Rumschlendern von einem gut durchdachten Unterhaltungstraining? Oder habe
Also
ich
wenn
gesagt, Unterhaltung, Erhaltungstraining,
Erhaltungstraining,
Entschuldigung.
ne? Ja, alles klar. Also ich habe ein älteres Pferd, sagen wir mal, wenn die Pferde, die altern ja so ab dem 16. Lebensjahr. Ne? Da muss man wirklich gegen die Alterung anarbeiten. Warum? Weil in diesem Zustand, wenn man nicht gegenarbeitet, die Muskulatur des Pferdes abnimmt, auch bei gleichem Reiz, und die Faszien verkleben. Da bildet sich in den Faszien Fibronektin, das ist so ein Klebstoff, das macht Sinn. Warum? Wenn die Pferde alt werden oder auch wir alt werden, dann lässt die Muskelmasse nach. Wir haben weniger Ernährung, wir haben weniger Bewegung, aber wir sollen ja nicht zusammenfallen. Und dann reagieren die Faszien mit Klebstoff. Das Fibronektin wird angelegt und damit werden die Faszien fest, stabilisieren den Körper ohne die Muskelkraft zu brauchen. Und das hat dann den Effekt, dass wir steifer werden und mit der Muskulatur abnehmen. Fährt wie Mensch, wie Hund. Da kann man durch Bewegung dagegen steuern. Denn solange wir Muskulatur haben, sagt das Fibronektin, ja, ist ja Muskulatur da, ich muss ja meine Faszie nicht versteifen. Und deswegen ist es gerade bei den älteren und alten Pferden so wichtig, dass sie bewegt werden. Und da muss ich auch an die Geschmeidigkeit denken, weil das Fibronektin verklebt die Faszien und die Pferde werden steifer. Und da ist es schön, über Längsbiegung zu arbeiten, über Seitengänge, über Cavaletti, also immer wieder den Körper in die Mobilität zu bringen. Und natürlich so zu bewegen, dass das Pferd immer wieder Muskelanreize hat, dann verklebt es auch nicht. Und dann kann ich auch mit 24-jährigen Pferd noch richtig viel Freude haben.
Und das war zwar eingangs bei mir ein kleiner Versprecher mit der Unterhaltung, aber
Ja.
gerade da ist es vielleicht ganz wichtig, dass man eben Abwechslung reinbringt. Und du hast das sehr schön gesagt mit den Cavalettis. Es kommt natürlich immer darauf an, dass es auch mit dem Gesundheitszustand des Pferdes übereinstimmt, was man davor hat und nicht ein Pferd, das vielleicht schon das ein oder andere Problem hat, dann auf einmal springen will oder auf einem harten Grasboden galoppiert. Aber diese Bewegung, viel Bewegung in Ruhebewegung und dann halt mal draußen, mal drin, vielleicht auch was mit Pylonen, wo die Pferde selber auch sehen, wo sind Wendemarken. Da kann man sich ja wirklich viel einfallen lassen. Was ich immer oft beobachte, ist, dass der Schritt zu wenig fleißig geritten, aber auch geführt wird. Und hast du irgendeinen Tipp, woran man das festmachen kann? Ich finde das immer sehr wichtig, dass die Pferde im Schritt sich wirklich gut durchbewegen. Und halt sich nicht ziehen lassen oder schleichen oder der Reiter kommt doch in so eine Dauerhilfe, die er dann gibt, weil ja das Pferd schon im Schritt so ein bisschen Richtung Schwerpunkt fußen soll, wir einen Übertritt haben wollen und ein, ja, eigentlich ein losgelassenes Schreiten auch nur möglich ist, wenn der Reiter nicht klemmt. Und wir beobachten das ja doch sehr häufig. Kannst du uns da irgendeinen Ratschlag noch geben?
Einen fleißigen Schritt reiten oder auch führen. Das ist anstrengend. Also das erfordert sehr viel Aufmerksamkeit. Das ist einem lästig, weil man, ich denke, auch im Schritt kann ich mich erholen. Wenn ich aber ans Training denke, kann ich das überhaupt nicht. Da ist der Trab einfacher. Und wenn ich das Pferd führe, die Pferde sind sehr schlau. Ein kluges Pferd lässt sich, wenn es den Bewegungsluxus nicht braucht, wenn es jetzt nicht gerade Hafer hat und da rumspacken will, lässt sich, oder wenn man es länger führt, lässt sich auf einmal von dem Besitzer ziehen. Warum? Weil es sagt, ja, also ich laufe ja im Schritt meinem Schwerpunkt hinterher, indem ich den Kopf runternehme und dann rolle ich über mein Vorderbein, aber es ist ja noch viel bequemer, wenn der Besitzer mich zieht. So, und dann bewegt er sich mal gar nicht mehr. So, dann rollt der wie so eine Janosch-Ente hinter dir her, aber bewegt natürlich nichts. So, da muss man dann aktiv sein. Also einmal darf er sich nicht ziehen lassen. Dann kann es auch sein, wenn ich die Hinterhand noch ein bisschen mehr aktivieren will, dass ich ihn nicht so ganz langsam gehen lasse, sondern im aktiven Schritt, damit ich die Lendenwirbelsäule und das Kreuzdarmbein und die Hüftgelenke mobilisiere. Und es ist fürs Pferd auch gut, in der Längsbiegung zu arbeiten. Also immer mal wieder eine Volte, um mich herumgehen zu lassen, um die Mobilität zu kriegen. Und auch beim Reiten sollte der fleißige Schritt ja vorherrschen. Und da kriege ich die Mobilität ja auch über Seitengänge, über Längsbiegung, angepasste Volte. Aber das ist schon anstrengend, weil das Pferd denkt auch, Schritt ist Pause. Und einen aktiven Schritt zu reiten, ich finde, das ist eine Herausforderung.
Also, wenn man das verbessern will, glaube ich, muss man wirklich planen. Das eine ist natürlich die Hilfengebung auch zu überprüfen, sowohl am Boden als auch von oben. Und es ist gar nicht so leicht, sich so eine Dauerhilfe wieder abzugewöhnen. Und da können auch mal Umgebungswechsel wie Reiten ins Gelände, wenn das Pferd brav ist und das kennt, kann das auch zu Anfang einer Trainingseinheit passieren oder über Bodenunebenheiten. Aber auch zum Beispiel, wenn man manchmal reiten Reiter ja nebeneinander her und ein Pferd geht fleißiger, das kann man ganz bewusst ja einsetzen, weil ab und zu gehen die Pferde fleißiger, wenn ein anderes die so ein bisschen mitzieht oder auch in den Wintermonaten ganz gezielt mal im Schritt so ein paar, ja, wie ein Pas de deux im Schritt zum Schrittreiten, dass man sich an einem anderen Pferd orientiert und zum Beispiel spiegelverkehrt Volten reitet, aufeinander zureitet und da einfach schon ganz geplant sagt, was will ich in dieser Schrittphase eigentlich machen? Oft ist es so, das Pferd muss sich ja auch nicht konzentrieren, weil wir ihm gar keine Aufgabe stellen und dann einfach nur so in diesem, ja, wie so ein Eseltreiber sitzt, dann da hocken bleiben und irgendwann auf die Uhr gucken und sagen, ja, jetzt wird angetrabt.
Genauso. Also Schritt ist da nicht Pause, sondern Schritt ist Arbeit.
Und bei den älteren Pferden hatten wir gesagt, es ist wichtig, wenn wir jetzt an die Pferde denken, die sich von einer Verletzung erholen, also von einer echten Rehabilitation. Du hast vorhin von überschwelligem Training gesprochen, da sind wir ja eher im Bereich erstmal unterschwelliges Training. Was bedeutet das konkret für die Muskeln, vielleicht auch für die Sehnen oder den Stoffwechsel?
Wenn ich ein Pferd in der Rehabilitation habe, dann muss ich mir genau überlegen, was er hat. Und dann muss ich mir überlegen, welche Struktur muss ich schonen, welche Struktur muss ich trainieren, muss ich stärken, was muss ich für den Stoffwechsel tun, was muss ich für die Atmung tun, was kann ich ihm zumuten. Und jetzt hat vielleicht das Pferd, ja, sag mir ein Beispiel, was hat er?
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich auch sehr, Reha ist sehr, sehr weit, das Feld. Wir können ja mal eine Gelenksverletzung nehmen. Oder ist dir das zu schlimm? Sehnenverletzung, was wirklich vorkommt? Was ist so in deinem Alltag, was auftaucht, wo du berätst, wo man
Also
vielleicht auch sagt.
nehmen wir eine Sehnenverletzung, das ist ja häufiger. So, da bin ich ganz strikt dafür, dass ich den Anweisungen des Tierarztes folge, weil der Tierarzt hat Ultraschall oder Röntgenbild bei einer Gelenkverletzung. Und wenn der sagt, das Pferd braucht 3 Monate Boxenruhe, dann muss das Pferd 3 Monate Boxenruhe haben, weil ich würde mich meinem Kunden nie sagen, hol mir den mal raus. Und das ist Quatsch. Ich bin jetzt für funktionelle Nachbehandlung. Wir machen irgendwas. Das Gute beim Pferd ist, und deswegen kann man die Pferde auch mal in der Box lassen, ohne sich direkt aufzuregen als Sportler, dass die Pferde ja 24 Stunden auf ihren Beinen stehen. Also bei uns ist es so, wenn wir Meniskusschaden haben oder einen Bruch, dann werden wir ruhig gestellt. Das Teil wird eingegipst, wir liegen im Bett, ja, und dann bewegen wir uns nicht mehr. Und dann gibt es natürlich diese Immobilisationsatrophien und die Kontrakturen. Ein Pferd steht drauf, steht immer auf seinem Bein. Und deswegen rehabilitiert er sich schon alleine, weil er die ganze Zeit da drauf steht. Da darf man jetzt nicht denken, man wird wahnsinnig darüber. Dann ist es so, wenn das Tier bewegt werden kann, immer die lahmfreie Gangart. Und wenn er jetzt zum Beispiel vorne rechts eine Problematik hat in der Sehne, dann darf er halt, wenn er im Schritt geht, mit einem langen Hals gehen. Dann würde ich den nicht zurücknehmen, sondern ich würde ihn mit dem Halspendel über den Schwerpunkt rollen lassen. Ich würde mir immer genau den Fesselkopf anschauen. Nach der Belastung wird er noch durchgedrückt oder habe ich eine nach vorne gebrochene Zehenachse. Und dann wäre es natürlich schön, so viel Schritt wie möglich, damit sich die Verletzungen, die Adhäsionen in den Sehnen wieder so anordnen, parallel anordnen, wie es in der gesunden Sehne ist und nicht, weil sie jetzt nicht gut bewegt wird, quer. Und dann ist es nachher wichtig, wenn der Trab erlaubt ist, dann würde ich das auch nur jeden zweiten oder dritten Tag machen, eine kurze Trabeinheit, um für diese Sehne einen überschwelligen Reiz zu setzen und dann wieder Schritt. Und dann ist es immer wichtig, lahmfreie Gangart. Und ich würde viel, viel mit Packungen arbeiten, um die Grundsubstanz in den Faszien immer wieder, also um den Stoffwechsel anzuregen, damit die Sehnenheilung, die wird damit nicht besser, aber ich habe nachher die Umgebung der Verletzung besser. Die wird dann nicht verschwollen oder so, sondern wird nachher auch klar mit. Die Sehne braucht ihre halbes Jahr also Ruhe, aber ich kann sehen, dass da keine Schwellung bleibt oder so.
Mit Packung hast du jetzt sowas wie Umschläge
Umschläge, ne? Also zum Beispiel ich mache sonst keine Werbung für, aber was ich nehme, ist Lufus Heilerde äußerlich mit Apfelessig, Bio-Apfelessig. Das ist so schön, das kann man auch selber für die Haut nehmen, also hilft gut. Und das ist angenehm, das macht keine Hautirritation und das kann man dann jeden Tag abspülen mit Wasser. Danach habe ich ja immer so eine reaktive Hyperämie, das heißt eine Mehrdurchblutung durch das kalte Wasser und dann pappe ich das wieder drauf. Ist eigentlich eine ganz schöne Sache.
Wer das jetzt nicht richtig verstanden hat, der muss bei Facebook oder auf Insta nochmal in den Kommentaren gucken. Ich denke, das musst du dann bestimmt nochmal reinstellen. Deine Heilerde. Ja, wenn der Reiter diesen Unterschied zwischen einem erhaltenen Training, also wir gehen jetzt von der Reha wieder weg, das Pferd ist gesund, und einem echten leistungssteigernden Aufbautraining nicht kennt, wo liegt da die Gefahr für den Pferdekörper? Oder wo siehst du die Probleme, die ganz sicher auftreten?
Ich sehe die Probleme, wenn der Besitzer sagt, okay, ich sage es jetzt mal ganz einfach, es gibt einen neuen Reitlehrer im Stall und der hat einen neuen Schwerpunkt. Ja? Und der macht vielleicht das Springen jetzt interessant. Ja, und baut schöne Springparcours auf. So, und jetzt sagt der Reiter, super, dann springen wir jetzt mal mit. Und wenn er dann diese Pausen nicht einhält und dieses einfach zu schnell macht, oder wenn man mal auf einen Lehrgang geht und hat 4 Tage hintereinander auf einmal überschwellige Reize, weil man möchte ja gerne mitreiten und vielleicht habe ich auch Glück, zweimal am Tag reiten zu dürfen und dann hängt man sich so ein bisschen auf an einer Aufgabe, sei es der fliegende Wechsel oder was weiß ich, irgendwas, was so ein bisschen herausfordernd ist für das Pferd, dann können die Pferde schon mit einem kleinen Schaden zurückkommen, weil sie eben ihre Adaptationszeit nicht haben und ihre Ruhe nicht haben. Und dann kommen die Pferde und steifen und sie haben keine Bewegungsfreude mehr und sie sind dann einfach nur noch müde und ihnen schmerzen die Gelenke. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht, oder ich sage heute, ich mache jetzt einen Wanderritt mit meinem Pferd, mal über 6 Tage, 60 Kilometer. Das geht nicht. Auch gerade bei den Wanderritten ist es wichtig, wenn ich 60, 80 Kilometer geritten bin, dann müssten eigentlich die Pferde danach 2 Tage höchstens mal mit 20 Kilometern geführt werden im Schritt. Ne, dass man jetzt nicht Strecken abreißt. So Überraschungstraining, sage ich jetzt mal. Das ist für die Gelenke und für Körper und die Seele des Pferdes, glaube ich, sehr erschreckend.
Ja, das mit Lehrgängen, das ist ein schönes Beispiel, weil man es da ja nicht mehr so selber in der Hand hat und manchmal sich da auch ganz schwer rausnehmen kann und sagen, das ist jetzt für mein Pferd einfach zu viel. Und wenn man sich zu sowas anmeldet, also bei Turnieren weiß man ja die Anforderungen meistens doch sehr genau. Und wenn man sich ein bisschen informiert, dann weiß man auch, wie ist der Boden, wie ist der Abreiteplatz, wie lange ist die Fahrt, und versucht ja eigentlich so ein bisschen eigentlich über die Anforderungen hinaus trainiert zu sein. Also so habe ich das eigentlich ganz gerne, dass man wirklich sagt, eigentlich könnte ich eine Klasse höher reiten oder wenigstens eine halbe. Dann passiert mir sowas nicht und dann habe ich auch keine Verletzungen nach dem Turnier und auch keinen Leistungseinbruch. Und für mich persönlich ist es auch immer ein klares Zeichen, wenn ich mal stärker gearbeitet habe und fange dann am nächsten Tag an. Dann darf sich das Pferd eigentlich nicht schlechter anfühlen. Sonst hat es zu viel mitgenommen. Wenn es an dem Vortag, also wir haben viel gemacht, aber es war eigentlich gut, das Gefühl. Und am nächsten Tag ist das Gefühl eben nicht so gut. Dann war es am Vortag eben doch zu viel, obwohl ich einen guten Abschluss hatte. Und ich glaube, das haben viele Reiter noch nicht so raus, weil man dann sagt, das war gestern toll und das will ich wieder haben. Dieses Gefühl, ha, jetzt ist der Groschen gefallen, jetzt geht es richtig los. Und dass man eigentlich nach so einem Supertag wirklich mal sagt, nee, nicht noch mehr, sondern einfach ganz wenig. Und auch dann eben, wie du vorhin gesagt hast, diese 72 Stunden wartet und auch nicht am Übermorgentag, sondern vielleicht wirklich mal ein ganzes Wochenende auch verstreichen lässt. Also Stichwort Pausen, denke ich, können wir hier ruhig noch mal ganz deutlich sagen, dass die Pausen eigentlich ja den Zuwachs an Muskulatur machen und das Besserwerden. Das Besserwerden passiert in den Pausen.
Ja, und auch wenn ich einen Trainingszyklus mache, dann ist es immer gut, wenn ich nach der dritten Woche, also ich habe jetzt vor, mein Pferd aufzutrainieren und mache jeden dritten Tag einen überschwelligen Reiz. Und das mache ich über 3 Wochen. Danach sollte das Pferd eine Woche lang unterschwellig gearbeitet werden. Warum? Weil sich neue Kollagenfasern bilden neue Muskelproteine und die müssen auch intramuskulär und intramyofaszial koordiniert werden. Und das ist die Zeit, wo man sagt, okay, ich habe jetzt neues Gewebe geschaffen und jetzt gebe ich diesem Gewebe mal nach 3 Wochen eine Woche Zeit und lasse das Pferd im Schritt gehen und vielleicht auch Führmaschine. Ja, man kann ein bisschen Koordinationstraining machen, aber unterschwellige Reize, damit dieses Gewebe gut integriert wird, also neuromuskulär und neuronal und myofaszial. Und das heißt eine Woche Pause und danach kann ich wieder 3 Wochen jeden überschwelligen Reiz machen. Und dann ist es auch noch so, es gibt eben auch Plateaus, das muss man auch kennen. Das gibt ein Buch in der Humansportmedizin, das heißt, glaube ich, der zweite Atem. Und da wird besprochen, der Körper braucht immer eine gewisse Zeit, wenn er eine Leistungssteigerung hat, eine gewisse Zeit, um diese Leistung zu adaptieren. Auch psychisch, auch koordinativ. Und das ist der Moment, wo man denkt, ja, man trainiert, aber irgendwie geht es nicht weiter. Aber man hat einen ganz guten Trainingsreiz schon gemacht und dann ist es ganz gut, manchmal sogar 4 Monate lang auf diesem Plateau zu bleiben, bis das Pferd eigentlich von alleine das anbietet, was er dann vielleicht nach einem 8-wöchigen Trainingszyklus, wo er keine Lust zu hatte. Und dieses Plateau ist wunderbar, da kann man sich erholen. Und das heißt, die Bewegungen, die man hat, die werden so subkortikal eingeschliffen. Das ist ja ein Seitengang, ist ja für ein Pferd ja auch erstmal neuronal wie so eine Landstraße und nachher wird es eine Autobahn, wenn man es übt. Na, aber das kann man auf dieser Plateauphase schön erarbeiten, ohne dann ehrgeizig zu sein. Und das Pferd sagt einem eigentlich selber, wenn es weitergeht. Und bei den Reitern ist es nicht anders. Ne? So ein junger Reiter beginnt toll und hat so eine Leistungsexplosion. Ja, und dann kann er nachher nicht mehr aussitzen und dann wird er mucksch und dann muss man sagen, du bist auf dem Plateau. Da müssen wir jetzt ein bisschen abwarten.
Das ist, wo du sagst, Plateau, und dass das auch auf den Reiter zutrifft. Ein Pferd ist ja nicht jeden Tag gleich, und vielleicht ist das auch, was einige hören: Du reitest schon seit 15 Jahren, langsam musst du es doch mal können, wieso brauchst du immer noch Unterricht? Und wie kannst du das erklären, weil wir ja wissen, dass sich so ein Pferdekörper ja eigentlich immer in Veränderung befindet. Es ist ja kein starrer Zustand. Aber was würdest du so aus vielleicht biomechanischer Sicht antworten, wenn jemand dir sagt, du reitest ja selber auch tatsächlich schon sehr lange? Kannst du es schon richtig?
Nie, nie. Und es gibt so einen schönen Spruch von einem alten Spanier, der auf dem Sterbebett lag und das Einzige sagte, das ist so schade. Also er war 92. Gestern habe ich den Wechsel das erste Mal gekonnt und jetzt sterbe ich. Also wir werden ja nie fertig, weil das Pferd uns ja jeden Tag neue Aufgaben stellt. Und das ist ja das Wunderbare beim Reiten, dass es ein System ist, was uns enorm herausfordert, aber auch jeden Tag anders. Und natürlich machen wir Fortschritte mit dem Pferd, aber die sind auch manchmal langsam und dann geht man auf ein anderes Pferd und dann stellt man sich wieder ganz dumm an und kann mit diesem Pferd nicht kommunizieren. Oder man hat auf einmal ein Pferd, wo einem der Bewegungsrhythmus gar nicht passt, wo die Länge der Wirbelsäule, meiner Wirbelsäule, nicht zur Länge der Schwungphase des Pferdes passt, dann kann ich nicht locker aussitzen. Also es ist ein immerwährendes Lernen und natürlich sollte die Kontinuität sein, dass der Sitz geschmeidiger wird, dass die Hilfengebung korrekter wird, dass das alles gut ist. Aber ich würde nie. Bist du fertig mit dem Reiten lernen?
Auf keinen Fall. Und wenn mich das jemand fragt, dann versuche ich immer so zum Beispiel aus dem Wellenreiten, also Surfen ohne Segel, zu sagen, wenn man, erstmal muss man ja, um das zu üben, dass man sich so aufstellt, braucht es ständige Übung. Und das macht man auch nicht immer richtig. Und manchmal macht es der eigene Körper nicht ganz so, wie man will. Und dann sind ja Wind und Wellen auch jeden Tag unterschiedlich und auch die Strömung. Und das Pferd hat dazu noch einen eigenen Kopf. Und da habe ich also noch eine Komponente mehr und ist natürlich dann auch in der Veränderung. Aber es ist ja, es ist manchmal gar nicht so leicht, das anderen verständlich zu machen, die jetzt nicht aus dem Reitsport sind oder auch nicht aus dem Wassersport. Und Ja, ist auf jeden Fall was Wahres dran mit dem, dass man es nie lernt und dass man wahrscheinlich bis zu seinem letzten Tag im Sattel noch irgendwas sich wünscht, besser gelernt zu haben. Wenn jetzt der Reiter merkt, dass das eigene Pferd älter wird und ja, dass man vielleicht auch das akzeptieren muss, wie kann man da seinen Anspruch oder das Niveau anpassen und auch so die innere Haltung verändern? Und was sind so Anzeichen, dass das Pferd eben sagt, da habe ich jetzt vielleicht gar nicht was ganz falsch gemacht im Training, aber es ist dann doch zu viel oder ich muss umdenken. Wann denkst du, ist so ein Punkt gekommen? Weil verändern kann ja heißen, das Training war nicht richtig, war zu eng oder irgendwas, aber wo ist es so, dass man sagt, man muss anpassen oder eher zurückfahren und es ist nicht falsch, sondern es muss weniger werden?
Wenn ich zum Beispiel meine Hilfen immer energischer geben muss, ja, wenn ich weiß, das wird eigentlich bewegungsfreudig und auf einmal merke ich, dass ich im Trab mehr treiben muss oder in den Galoppreprisen mehr arbeiten muss, dann kann es sein, dass ich akzeptieren muss, dass das Pferd müder wird. Ich kann natürlich das Pferd immer in den Fluchttrieb bringen. Ich kann mit Gerte-Sporen und allem, was mir einfällt, das Pferd in den Sympathikus bringen und danach fällt er mir aber zusammen. Also ich muss, wie du sagst, immer den nächsten Tag genau beobachten. Und ich hatte ja mal so einen schönen Fuchs, den kennst du auch, den Waldenström, und der war so bis M ausgebildet. Und an dem Tag hat er sich angeboten, ich habe ihn nicht geritten, aber hat er sich angeboten und dann hat er so schöne Lektionen. Und alle gesagt, boah, der war 26, 27, alle gucken, boah, der alte Waldi, was kann der? Und es hatte dem Waldi auch Spaß gemacht. Ja, am nächsten Tag hat er Narkolepsie gehabt. Also das war ganz furchtbar, aber sagt mir ein, der Waldi ist einfach umgefallen. Also es war kein Klima und nichts. Da hatte der wirklich so nochmal so ein Aufflack und es hat ihm Freude gemacht und da hat er alles gezeigt, was er konnte. Und danach stand er in der Box und hat wohl gedacht, das ist ein bisschen viel. Ja, da wussten wir, also auch wenn es ihm nochmal Spaß machte, weil er war der Star und es war alles gut, aber da muss man ihn dann auch vor sich selber schützen. Also das war für mich sehr eindrucksvoll, weil ich habe nie gedacht, dass sowas passieren könnte. Also muss ich einfach den nächsten Tag genau beobachten. Und dann muss ich halt denken, gut, wenn ich jetzt weiter sehr sportlich reiten will, dann wird das mit diesem Pferd nichts mehr. Also da geht es jetzt darum, wie bringen wir das gut zu Ende? Und das ist das Altern. Und wenn ich dann muss ich mich vielleicht um Nachwuchspferd kümmern. Aber wichtiger ist fast, den Alten immer in einer kontinuierlichen Bewegung zu halten, damit er dann ein schönes Altern hat, ohne so herausgefordert zu werden.
Das ist, denke ich, ein guter Weg. Und ich musste jetzt dran denken, dass man ja auch sagt, man soll die Leistungsbereitschaft nicht mit dem Leistungsvermögen verwechseln. Das sagt man eigentlich oft auf junge Pferde bezogen, die sehr, sehr arbeitswillig sind. Aber für die Älteren trifft das natürlich manchmal noch mehr zu, weil die ja auch gefallen wollen. Das ist schon so. Gibt es denn so irgendwo Routine-Checks, die du uns Reitern an die Hand geben kannst, um so feinere oder ganz leichte körperliche Veränderungen frühzeitig zu bemerken? Gibt es irgendwo, du hast jetzt gesagt, der zweite Tag ist so das eine.
Also wichtig ist, wenn man gleich trainiert, gleich füttert und es kommt zum Leistungsabfall. Dann kann man erkennen, so der Körper ist nicht mehr so leistungsbereit. Ich kann es sonst, man kann es natürlich über die Pulsuhr machen, aber das ist aufwendig. Ich glaube aber, wenn man sein Pferd kennt und wenn man viel Zeit mit seinem Pferd verbracht hat, ich glaube, dass man dann erkennen kann, dass jetzt die Zeit ist, wo es doch in die Schonung muss oder anders gemanagt werden muss. Und das ist natürlich für einen selber ein schwieriger Punkt, weil jetzt muss ich dem Pferd dienen. Das Pferd kann mir nicht mehr so dienen, wie ich das möchte. Und ich muss mein Ego zurückfahren. Und jetzt geht es um ein gutes Miteinander bis zum Ende zu finden, wo das Pferd Vertrauen hat, dass man es nicht überfordert und wo ich mein Ego zurücknehme und sage, ja, Das kann er nicht mehr. Ne? Ich kann jetzt nicht mehr in den Westerwald fahren und 4 Stunden mit ihm ausreiten. Das schafft er nicht mehr. Und dann muss ich mir halt überlegen, kann ich ein neues Pferd nehmen? Kann ich eine Reitbeteiligung bei einem jungen Pferd nehmen, wenn ich das möchte? Aber jetzt geht es mehr ums Dienen und Beobachten. Und ich glaube, jeder kennt doch sein Pferd genau und weiß dann, man, ey, heute ist er nicht gut drauf. Wenn das, als es jetzt so heiß war, ja, da zieht man ja auch nicht das Pferd raus und reitet jetzt irgendwas ganz Großartiges und gerade die alten Pferde nicht, ne?
Ich glaube, da machen sich so die meisten, die ich kenne, machen sich da sehr viel Gedanken und nehmen auch viel Rücksicht. Ich glaube, diese Phase des Übergangs, wenn man halt noch so aus dem, vielleicht so ein bisschen aus dem Sportreiten kommt oder auch, wie du sagst, einfach ausreiten und ist halt an etwas intensivere Trainingseinheiten gewöhnt und dann diesen Übergang zu finden, das ist bestimmt nicht immer leicht. Wenn man aber jetzt so in einer Stunde merkt, heute ist nicht so der Tag, das Pferd ist normal eigentlich, aber ich habe heute einfach jetzt nicht so einen guten Tag erwischt, entweder ich selber oder das Pferd. Was hilft einem denn so für einen Kopf, für einen eigenen Kopf, dass man auch ohne sich zu ärgern mal einfach einen Gang runterschaltet? Es fällt ja vielen ganz schwer, so diesen Moment. Und hinterher sagt man dann, ach, das war vielleicht doch zu viel, hätte ich mal aufgehört oder so. Man geht dann mit so einem Gefühl, dass es nicht richtig war. Aber in der Sekunde, wo es drauf ankommt, die Entscheidung zu treffen, ich mache was anderes oder mache weniger, das fällt uns ja gar nicht so leicht.
Nein, das ist schwer zu erkennen, weil wir selber sind dann ja auch vielleicht auch im Sympathikus und wollen gerade was Schönes rein. Also die Achtsamkeit zum Pferd ist einfach so wichtig, dass ich sage, ich meine einfach, ich weiß ja, wie ein Pferd auf meine Hilfe reagiert. Und wenn er verzögert reagiert oder ich muss die Hilfe stärker geben, dann kann ich mir ja schon überlegen, dass es dem Pferd heute vielleicht schwerfällt. Es ist wirklich ein bisschen Kampf mit dem Ego, muss man sagen. Und es kann einem ja auch wirklich passieren, dass man es übertrieben hat, wie jetzt da mit meinem Fuchs, ja, wo ich am nächsten Tag, oh Gott, ne, und alle, wäre ich ja nie drauf gekommen, dass der da auf einmal einfach umkippt in der Box. Das ist nur einmal passiert, aber ich habe mir einen Kopf gemacht und das hat mir natürlich, ja, da war die Ampel auf Rot für mich. Dann wusste ich genau, das geht nicht mehr. Und vielleicht passiert es einmal, dass man das Pferd überlastet hat und man sieht es am nächsten Tag und dann ist er halt vielleicht auch ein bisschen klamm, kommt aus der Box und so weiter. Und dann hat man ein Unbehagen. Und wenn man das Unbehagen hat, das nagt an einem und das passiert einem vielleicht dann nicht nochmal.
Das soll man auch zulassen, dieses unbehagliche Gefühl, weil es ist ja eigentlich was, was uns besser macht. Man ist ja nicht immer, wird nicht immer dadurch besser, dass man sagt, der Tag war super, sondern genau das muss man sich vielleicht in dem Moment bewusst machen, dass dieses Unbehagen uns was sagen soll und zu einer Veränderung führt und das dann anzunehmen. Ja, und ruhig mal so, wie du das länger mitgenommen hast mit diesem Umfallen, was dich natürlich dann nachhaltig beschäftigt, wo man aber auch sein Verhalten dann überdenkt und tatsächlich ändert. Wenn man jetzt so eine Phase ruhigerer Arbeit abgeschlossen hat, Reha-Phase oder halt auch eine Erholungsphase nach einer größeren Beanspruchung, woran merkt man dann, dass man von diesem etwas unterschwelligen Reiz wieder ins echte Training, ins leistungssteigernde oder etwas forderndere Training wieder zurückgehen kann?
Einmal von der Bewegungswilligkeit des Pferdes. Hat er wieder Spaß dran? Es ist ja immer, wie muss ich die Hilfe geben? Sagt er ja oder sagt er, na, vielleicht, oder sagt er, ich glaube, ich kann nicht. Quengelt er? Ja, das ist ja ganz klar. Das Pferd kommuniziert ja mit mir. Also, es gibt auch kluge Pferde, die faul sind. Ja? Also, wenn die jetzt eine lange Phase Schritt hatten oder so, und dann muss ich sagen, komm, Rehabilitation vor Rente, jetzt gehen wir mal ein bisschen da durch. Na, also, aber man kennt ja sein Pferd. Dann, wie steht es nach dem Training da? Ist es vorbiegig im Karpalgelenk? Hat es eine nach vorne gebrochene Fesselzehenachse? Stellt es ein Bein vor? Frisst es noch mit Appetit? Es gibt es auch, überanstrengende Pferde fressen nicht. Frisst es mit Appetit? Nimmt es noch zu? Oder wenn es abnimmt bei gleicher Fütterung, muss ich an eine Überanstrengung denken. Dann kann ich auch mal den Ruhepuls nehmen. Der sollte ja bei 40 sein. Wenn der konstant bei 60 ist, dann habe ich das Pferd überanstrengt. Es gibt ganz viele Anzeichen. Aber ich glaube einfach, wenn man das Pferd kennt, wie reagiert er? Macht er mit? Will er mitmachen? Da kann ich ihn begeistern? Oder er sagt irgendwann, nein, es geht jetzt nicht mehr. Und dann ist man halt nach 20 Minuten, steigt man wieder ab und sagt, ja, okay, aber wir hatten tolle 20 Minuten und in 3 Tagen haben wir vielleicht 22 Minuten.
Also ich denke, gerade bei einem gesunden Pferd mittleren Alters, was halt vielleicht nach einem Turnier oder nach einem Lehrgang auch oder einem Wochenendausritt mit mehreren Tagen hintereinander nicht so bewegungslos zeigt, nicht so wie sonst, da ist die Zeit der Pause noch zu kurz gewesen. Und bei einem älteren Pferd spielt natürlich immer dann doch so Wetterlage, gehen die aufs Paddock, auf die Koppel. Manchmal ist ja auch so, dass sie sich bei Wind draußen dann selber schon verausgabt haben, muss man immer noch die Situation noch mehr einbeziehen, als jetzt so die Dauer zum Ereignis, was anstrengender war. Und wenn man dann mit so einem Pferd umgeht, du hast ja auch manchmal ja das ein oder andere Gerät. Womit kann man vielleicht als Mensch, auch der Reiter, der Pferdebesitzer, dem Pferd so ein bisschen helfen? Wir wollen jetzt mal so das, was man als Wellness zu Hause machen kann, zum Beispiel so Magnetfelddecken oder irgendwas. Gibt es da Sachen, von denen du sehr viel hältst, oder ist das mehr Glaubensfrage?
Ich glaube, dass also ich bin ja Osteopathin und da ist der Spruch von Andrew Taylor Still, der Natur bis ans Ende vertrauen, für mich immer der wichtigste. Und meine Pferde haben keine Magnetfelddecke oder so. Ich denke, wenn ich zum Beispiel das Pferd gut putze, dann kann ich so viel über die Faszien machen. Und ich glaube, beim Pferd ist das Wichtigste gutes Futter, gutes Wasser, korrekte Bewegung. Und dann brauche ich nichts anderes. Ich brauche für mich nichts anderes. Ich brauche im Winter eine Decke gegen Wind und Regen oder gegen die Kälte. Aber meine Pferde gehen jetzt auch keine Leistung. Also ich muss nicht irgendwas wieder heraus oder noch was herauslocken, was sie nicht von alleine bringen.
Ich würde da zu der Aufzählung noch hinzufügen, guter Boden. Und das muss nicht immer ein nagelneuer Textilboden oder irgendwas sein, aber ein ebener Boden, nicht zu matschig, nicht zu hart. Auch die Koppel meine ich mit guter Boden, wenn die steinig ist oder rutschig oder irgendwas. Ne? Selbst die Box, wenn die zu weich ist oder eben zu wenig eingestreut. Also das beziehe ich alles in dieses guter Boden mit ein. Und gut heißt nicht, es muss überall perfekt sein, aber halt auch nicht schlecht. Und da kann man gegen antrainieren und gegen, oder eben nicht gegen antrainieren und gegen anfüttern. Eine Frage, die habe ich mir hier noch notiert. Und zwar haben wir jetzt ganz viel über Pferde gesprochen, Muskulatur und Stoffwechsel. Kann man davon auch so ein bisschen was auf uns Menschen übertragen oder ist das ganz anders?
Du meinst jetzt ein Training und ein Reha-Training? Das kann man genau auf den Menschen auch übertragen. Also das Wichtigste ist die Superkompensation. Wenn wir in einen Trainingszyklus einsteigen, wenn wir besser werden wollen, dann müssen wir genau auch überschwellige Reize machen, alle 72 Stunden. Müssen wir dann diese Superkompensation haben. Das ist beim Pferd, also wir reagieren ja mit Muskeln und Faszien eigentlich gleich. Wir können uns ein bisschen besser erholen wie die Pferde, weil wir uns einfach hinlegen können. Wir können ins Thermalbad gehen, ja, oder in die Sauna oder so. Wir haben mehr Regenerationsmöglichkeiten als das Pferd, was im Stall steht. Und trotzdem können wir an der Superkompensation nicht vorbei, also an den Pausenzeiten. Und wenn man, ich habe mal mit einem emeritierten Professor von der Kölner Sporthochschule gesprochen und der sagt, die Kunst des Trainings ist die Pausen und da sagt jeder Trainer, rückt nicht so mit raus im Spitzensport, wie lange er das macht. Ne? Aber es war zum Beispiel Pep Guardiola hat ja die Bayern trainiert und hat dann erstmal, also FC Bayern, und hat erstmal die Laufleistung runtergenommen. Und dann haben sie gesagt, er macht die faul. Nein, er hat sie aus der Ermüdung gebracht. Und es gibt so ein ganz schönes Buch, Burn to Run. Das ist so nett. Das ist ein sehr ehrgeiziger Mann, der Marathon läuft und auch sehr erfolgreich ist, bis er einbricht. Also er kriegt die Leistung nicht mehr hin. Und dann ist er auch zu allen Ärzten gegangen und so und hat alle Mittel ausprobiert. Und dann ist er zu so einem Guru gegangen, der so unter der Hand gehandelt wurde und hat gesagt, du läufst ein halbes Jahr gar nicht. Und da war der außer sich, das ging an die Psyche, das sind ja auch Endorphine, die sich freisetzen und so. Der durfte ein halbes Jahr nicht laufen und dann nur praktisch unter Aufsicht langsam anfangen. Und dann hat er gemerkt, ja, ich habe keine Pausen gehabt. Und dann ist wieder seine Leistung explodiert. Und das ist beim Pferd genauso. Deswegen denke ich, gib ihm Pausen und alles ist gut.
Ja. Das denke ich, ist vielleicht ja auch insofern interessant, dass ja viele Reiter auch inzwischen auch einen Sport mitmachen, wissen, dass es wichtig, dass man eben auch auf dem Pferd fit sein muss selber, um besser zu sein für das Pferd und dass man eben sich fürs Pferd interessiert. Manchmal interessieren wir uns für die Pferde ja mehr als für uns selbst. Wir überlegen, was die zu fressen bekommen. Wir überlegen, wie wir sie trainieren und bewegen. Und wenn dann so ein bisschen auch wieder davon uns selber zugute kommt, dann ist das ja ist ja eine Wechselwirkung. Ja, von daher finde ich das auch ganz interessant und diesen Bogen jetzt zum Schluss zum Menschen zurückzuschlagen auch einmal ganz passend. Und ich denke, Barbara, das war eine ganze Menge Input. Wir sehen, es ist immer Veränderung da. Man muss sein Training, oder auch die Reha immer überdenken. Und hast du noch was?
Ja, nochmal zu den alten Pferden, wo ich so Wert drauf lege, wenn es, also auch bei jungen Pferden. Aber das Schönste ist, also die beste Mobilisation des alten Pferdes, vor allen Dingen für die Vorderfußwurzelgelenke, für die Kniegelenke, für Sprunggelenk, für die Wirbelsäule, ist es wälzen lassen. Und das ist so für mich ganz wichtig, dass man vor allen Dingen die alten Pferde sich wälzen lässt, weil das können wir auch als Osteopathen nicht, was sie dann machen. Und das große Drama ist, wenn die in den Vorderfußwurzelgelenken nicht mehr elastisch sind, dass sie sich dann nicht mehr wälzen. Und dann legen sie sich auch nicht mehr in der Box ab. Also wälzen lassen ist für mich die beste Prävention gegen Verklebung, gegen Mobilitätsstörung. Das kriege ich nicht hingeritten. Und deswegen ist es so für mich immer wichtig, dass man die Pferde nach dem Reiten oder wo es passt. Oder wenn sie auf der Wiese sich wälzen, dann bin ich immer ganz froh, weil ich sage so, der hat sich heute richtig mobilisiert. Und da muss man eigentlich gerade bei den alten Pferden drauf achten.
Und da
Das
ist
funktioniert
Platz.
gut.
Es ist auch mit dem
Ja.
Thema Boden wieder ein schönes Paddock oder eine Wiese mit einer guten Sandkuhle oder eine ausreichend große Box. Aber ich denke mal, Wälzen ist immer da, wo nicht unbedingt eine Wand in der Nähe ist, am schönsten.
Genau.
Ja, sehr schön. Also ich hoffe, das war auch für unsere Zuhörer so interessant wie jetzt für mich beim Zuhören. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und wieder viel gelernt, Barbara. Vielen, vielen Dank.
Ganz gerne, Marion. Alles Liebe.
Tschüss.